Domradio Sonntagslicht.
Wir haben den 22. Sonntag im Jahreskreis. Ich bin euer Host Olli Kelch und ich freue mich, dass ihr beim Domradio Sonntagslicht wieder mit dabei seid. Ja, auch für mich ist das jetzt heute tatsächlich eine ganz neue Situation, denn seit heute habe ich einen neuen Chefredakteur. Ingo Brüngjürgen haben wir verabschiedet nach 24 Jahren Domradio-Chef und nun ist es seit heute mein geschätzter Kollege Renato Schlegelmilch. Ja, ich sage Danke an Ingo, ich sage Willkommen als Chef an Renato und wir gucken mal, wie es wird. Und wir blicken natürlich auch heute hier im Sonntagslicht nochmal zurück. Außerdem spreche ich heute wieder mit Pfarrer Hans-Gerd Paus. Der pilgert ja bekanntermaßen durch Europa und das komplette Interview gibt's hier heute im Sonntagslicht. Also, ich würde mal sagen, dranbleiben, auch wenn es eine vielleicht etwas längere Ausgabe heute wird. Ich habe es ja gerade schon erwähnt. Ingo Brüngjürgen, unser langjähriger Chefredakteur, wurde nun in den wohlverdienten, in Anführungsstrichen, Ruhestand verabschiedet. Ich bin sicher, Ingo macht noch das eine oder andere trotzdem weiter. Also, Freitag, 30. August schreiben wir. Das war ein besonderer Tag in der 4. Etage im Kölner Domforum. Von hier sendet ja Domradio in alle Welt. Ja, und das haben wir tatsächlich Ingo zu verdanken, denn der hatte diese Idee, diese bahnbrechende Idee, einfach so ein kleines Radio zu machen. Daraus ist ja mittlerweile ein Riesending geworden. Nicht nur Radio, sondern auch eine Website, TV-Übertragungen, Gottesdienste, Social Media, Podcasts natürlich auch. All das haben wir Ingo Brüngjürgen zu verdanken. Ja, und er hatte, wie gesagt, die Idee, zum 750. Jahrestag der Grundsteinlegung das Domradio zu gründen. Jetzt ist aber die Frage, kann sich Ingo mit dem Ruhestand, der jetzt angebrochen ist, anfreunden?
Ich gebe mir größte Mühe, aber es ist alles noch sehr, sehr ungewohnt. Und als ich heute Morgen die 82 Stufen hier zum Sender hochgeklettert bin, habe ich gedacht, Mensch, wie oft bist du hier hoch und runter gegangen? Und das ist jetzt ab Montag alles vorbei. Also ich versuche mich dran zu gewöhnen.
Die Ursprungsidee dieses Domradios war es ja eigentlich, ein zweiwöchiges Festradio zum 750. Jahrestag der Grundsteinlegung des Kölner Doms zu senden. Ja, und daraus wurde dann domradio.de ein Multimedia-Sender, den es im nächsten Jahr seit 25 Jahren geben wird. Da stellt man sich schon die Frage, wann Ingo klar war, dass wir ein ernstzunehmendes und professionelles Vollprogramm mit allem Zip und Zap wären.
Ich war ganz überrascht, ich habe das neulich nochmal beim Aufräumen in den Fingern gehalten. Also, dass es sich so entwickelt hat, das ist ein Geschenk des Himmels. Wir sind klein angefangen mit 6 Leuten hier, mit einer mickrigen UKW-Frequenz. Ich weiß noch, als ich damals in der Pressekonferenz gesagt habe, wir werden hier auch Fernsehgottesdienste in Bild und Ton übertragen. Da haben die Kollegen vom WDR und nicht nur die laut gelacht, aber ja, am Ende, wer am Ende lacht.
Und natürlich hat man in 24 Jahren jede Menge Themen gehabt, jede Menge Gäste im Haus gehabt und da gab es vor allen Dingen eins, das ihm in Erinnerung geblieben ist.
Einer sticht dann wirklich für mich persönlich ganz stark heraus. Das war während des Weltjugendtages. Wir erinnern uns ein bisschen, 2005, gerade 3 Monate vorher, war der Papst Johannes Paul II. Das war für mich damals der Papst schlechthin. Da war ich mit groß geworden, hatte ich mit studiert, gestorben. Und wir saßen in einer Pizzeria zusammen mit 2 Kollegen und dann haben wir so eine Schnapsidee entwickelt und haben gesagt, wäre doch schön, wenn wir den Papst hier irgendwie lebendig werden lassen könnten. Und wir haben damals das war ganz was Neues, wir haben ein Mosaikbild aus Bildern kreiert und haben Jugendliche aus aller Welt aufgerufen, uns ihre Porträts zu schicken. Es waren nachher über 50.000 Dateien, die ankamen mit über 200.000 Leuten drauf und wir haben ein riesiges Mosaik aufgehängt und diese virale Idee war gut, aber was noch schöner war, als dann der Weltjugendtag war, jeden Abend beteten die polnischen Jugendlichen davor und am Ende war die ganze Domplatte schwarz. Das war emotional wirklich das Highlight.
Vor Ideen strotzte und strotzt Ingo nach wie vor und ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich Ingo Brüngjürgen vor 8 Jahren zu meinem Start bei domradio.de kennen und schätzen lernen durfte und auch, dass er mich in den letzten Jahren, und er wird es noch weiter tun, das hat er mir versprochen, auf meinem Weg zum Diakon begleitet. Ingo, von mir und von unserem ganzen Team, Gottes reichen Segen, alles Gute dir und danke. Ich persönlich kenne das auch. Ich muss immer wieder den Terminkalender meiner Mutter abfragen, wann sie denn mal Zeit hat. Unter der Woche an sie ranzukommen, ist da ziemlich schwierig. Das werden wahrscheinlich auch viele von euch bestätigen können, dass das bei euch nicht anders aussieht. Denn die haben ja viel zu tun, die Rentnerinnen. Die sind wandern, die sind schwimmen, die gehen Gassi, die sitzen beim Friseur und unterhalten sich dort nach der Frisur noch ein bisschen länger. Aber es gibt auch Omas, die rennen draußen dauernd auf Demonstrationen rum. Das sind die sogenannten Omas gegen rechts. Deutschlandweit engagiert, gegen rechts in verschiedenen Landesverbänden ehrenamtlich aktiv. Ja, und am Sonntag, 1. September, also an diesem Wochenende, bekommen die Omas gegen rechts, also diese Initiative, den Aachener Friedenspreis feierlich in der Aula Carolina überreicht. Mit dabei sein wird auch bei der Preisübergabe die 75-jährige Inge Lehan. Die ist seit 2 Jahren eine Oma gegen rechts.
Ich habe Enkel, die vielleicht fragen dich mal in ein paar Jahren oder wenn sie erwachsen sind, jetzt 7 Jahren, Oma, was hast du denn dagegen gemacht, wenn es halt der Rechtsruck weiter zunimmt? Und man weiß ja nicht, was noch alles wird. Ne? Mhm. Da habe ich große Befürchtungen und von daher, wir hoffen auch, dass wir immer noch mehr werden. Wir sind zwar groß und ich muss auch alle Omas und Opas, wir haben noch Opas, bitten, euch zu engagieren, schließt euch uns an und für eine friedliche, solidarische Gesellschaft ohne Rassismus und alles, was damit verbunden ist.
Inge Lehan, die hat vor gut 2 Jahren in einem Zeitungsartikel über die Omas gegen rechts gelesen und auf dem Foto sah sie dann 7 Leute. Das geht nicht, dachte sie sich und schloss sich an der Aachener Initiative, die mittlerweile 100 engagierte Frauen hat. Überwiegend gibt es Info- und Diskussionsstände. Alle 6 Wochen gibt es ein Treffen und dann wird weiter geplant. Ja, und in der zunehmend aggressiven Stimmung, die auch Übergriffe und Angriffe auf Demonstrierende beinhaltet, da fürchtet sich Frau Lehr nicht.
Wir sind hier ja noch gut dran, wenn ich so höre, die Omas aus den neuen Bundesländern, wie die angefeindet werden. Also da haben wir es hier richtig feudal angetroffen. Wir haben sehr viel Verständnis auch an unseren Infostischen, dass Leute zu uns kommen, fragen, was macht ihr denn? Glaubt ihr, ihr habt Erfolg damit? Das weiß man nicht. Darum bin ich auch nicht eingetreten bei den Omas. Aber ich habe das Gefühl, ich muss was machen.
Politisch hat sie sich immer interessiert, nur für sich nie wirklich den bevorzugten Zugang gefunden. Und Parteibuch und Zwang wollte sie nicht. Omas gegen rechts ist da anders. Da kann man sich frei bewegen. Man kann mitmachen, man kann es aber auch lassen. Man kann zum Treffen gehen oder aber auch nicht. Man kann sich mit Querdenkern, Corona-Leugnern, Ukraine-Krieg, Rechtsruck in Europa und so weiter diesem Thema widmen und sich auch dagegen stemmen. Dass sie den Aachener Friedenspreis bekommt, zusammen mit der Youth Initiative for Human Rights, der Jugendinitiative für Menschenrechte, das freut sie besonders.
Wir sind also so stolz und es ist jetzt also eine Belohnung für das, was wir bis jetzt gemacht haben, aber auch gleichzeitig Ansporn, weiterzumachen. Und ich hoffe auch mit diesem Preis, dass das Kreise zieht und wir noch mehr werden. Wir können nicht genug zusammen bekommen, die halt für unsere Sache, für uns alle, für unser Gemeinwohl eintreten.
Liebe Omas, danke für euren Einsatz und Glückwunsch zum Aachener Friedenspreis. Wir reden hier im Domradio immer wieder mit Pfarrer Paus aus dem Münsterland. Der hat sich ja im vergangenen Jahr aufgemacht, einfach mal seinen persönlichen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kreuzweg zu vollziehen. Er möchte nämlich von Nord nach Süd durch Europa und dann von Ost nach West. Und in der Mitte hat sich natürlich dieser Weg bereits auch schon gekreuzt. Beim letzten Mal haben wir mit ihm gesprochen, da hat er Dubrovnik verlassen und jetzt ist er in Genua angekommen. Wenn Sie so auch durchaus mal so an den Küsten entlang pilgern, verlockt da nicht das Meer, da einfach mal reinzuspringen? Ich vermute, auch Sie haben nach wie vor mit der Hitze zu kämpfen.
Ja, mit der Hitze zu kämpfen in jedem Fall, aber das Meer ist ganz schön kommerzialisiert. Die Strände, die sind manchmal gar nicht oder oft gar nicht zugänglich, weil irgendwelche Hotels sie dann besitzen oder Badeverbote aus irgendwelchen Gründen. Aber die Verlockung ist da, ja.
Sind Sie denn schon reingesprungen?
Ja, ich war schon im Meer, klar. Ich war schon ein paar Mal im Meer. Aber jetzt in Italien noch gar nicht. Aber ich bin ja auch erst seit 2 Tagen wieder am Mittelmeer. Ich war ja gelaufen von Slowenien, Trieste, italienische Inland, da war ja kein Meer. Hm. Aber in Kroatien war ich ein paar Mal im Meer, ja.
Aber es soll ja auch in Kirchen kühl sein. Also wir haben tatsächlich den erfolgreichsten Facebook-Post bei uns jetzt erreicht mit einem Posting einer Kirche aus Spanien, die gefüllt war mit Ventilatoren. Wie sieht das denn bei Ihnen aus? Sind die Kirchen da auch mit Ventilatoren ausgestückt?
Die Kirchen, da habe ich noch gar keine. Ja doch, ich habe schon mal gelegentlich Ventilatoren gesehen, aber nicht in der Menge, dass es wirklich auffällt. So, dass man sagt, ja, ist angenehmer, wenn hier ein Luftstrahl ist. Aber generell muss ich sagen, überall, wo man ist, laufen Klimaanlagen. Ich habe mich dicke erkältet jetzt, weil ich eine Nacht im Luftzug einer Klimaanlage geschlafen habe. Und das kuriere ich jetzt gerade aus. Also es wird schon Menge gemacht gegen die Hitze, aber man wird eher nicht her.
Sie nutzen jetzt ja Ihre Route nicht nur wirklich, um zu pilgern und auch durchaus, behaupte ich mal, um in sich zu kehren. Sie nehmen auch so ein bisschen Kultur mit. Und da habe ich gesehen in Ihrem Status, man kann Ihnen ja auch schön folgen bei WhatsApp bzw. Polarsteps, dass Sie in Verona waren und sich dort dann auch, ich glaube, 4,5 oder 5 Stunden Carmen angeschaut haben. Wie war das denn?
Oh ja, das war wunderschön. Mein größter Wunsch war schon auf der Nord-Süd-Tour. In Verona, das war ja meine Kreuzungsstadt sozusagen, in die Oper zu gehen, in Carmen, in die Arena. Aber da war die Saison noch gar nicht angelaufen. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, ja, jetzt mache ich's. Und dann war ich an einem Samstag 35 Kilometer gelaufen, hatte mich dann kurzfristig nach dem Duschen noch die letzte Karte erwischt. Es war wirklich die letzte, hat man mir nachher bestätigt. Die Arena war voll und ich saß um 8 Uhr drin und ich war nachts um 1 wieder draußen. Das war genial.
1 Uhr wieder draußen. Wann stehen Sie eigentlich morgens immer auf?
Normalerweise 5 Uhr. Also 5 Uhr stehe ich auf, 6 Uhr bin ich auf den Beinen. Aber Verona hatte ich einen Ruhetag eingelegt, wie jetzt in Genua, auch der Erkältung wegen. Dann schlafe ich einfach so lange wie der Körper. Der weckt mich meistens dann auch um 5.
Und was ich auch wirklich beeindruckend finde, also offensichtlich scheinen Sie die italienische Sprache mittlerweile richtig gut zu beherrschen. Sie brauchen immer weniger Ihren Google Translator.
Ja, ich muss gestehen, ich konnte vorher schon ein wenig Italienisch, also minimal, wirklich minimal durch Selbststudium. Und jetzt addiert sich so einiges dazu und das freut mich. Ich habe mich letztens erwischt, da hatte ich eine Bestellung im Restaurant aufgegeben. Und anschließend fiel mir auf, oh, du hast ja nur Italienisch gesprochen. Das hätte ich mir selber gar nicht zugetraut. Aber es floss einfach und das war schön.
Und was ich auch wirklich toll finde, ist, die Begegnungen kommen auf dieser wirklich sehr, sehr langen Strecke. Wir reden da ja von einigen tausend Kilometern auch nicht so kurz. Sie lernen immer wieder neue Leute kennen. Sie treffen auch Personen, die Sie wahrscheinlich schon mal oder die Sie ja auch vorher schon irgendwie kannten. Sind das alles Zufälle oder verabreden Sie sich mit den Menschen?
Nee, also in der Regel muss ich sagen, die meisten kannte ich vorher nicht und das ist auch wirklich Zufall. Man muss dem Zufall auch wirklich die Hand geben und dann sagen, so, jetzt versuche ich tatsächlich mit diesem Menschen mal eine kurze Zeit zu verbringen. Was wohl sein kann, dass ab morgen oder übermorgen einer mich begleiten möchte für 3-4 Wochen, den ich in Oslo kennengelernt habe auf meiner Nord-Süd-Route. Und der schrieb mir jetzt schon, er möchte gerne mit mir laufen eine Zeit lang. Bin ich mal gespannt, was das wird. Ja, das wäre dann geplant, wenn der jetzt dazu stößt. Aber ansonsten sind das alles so kleine Geschenke am Wegesrand, finde ich, so die Menschen, die mir da begegnen.
Worüber unterhalten Sie sich dann mit diesen Menschen? Wird es dann theologisch oder reden Sie einfach über Gott und die Welt oder über das Wetter?
Ja, im Grunde dieses Sprichwort Gott und die Welt, das stimmt tatsächlich. Anfangs geht es natürlich in Smalltalk. Und dann, wenn man merkt, das stimmt, ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der kommt aus Tübingen. Wir haben uns hervorragend verstanden. Da haben wir auch über Gott und die Welt, im wahrsten Sinne des Wortes, über Gott und die Welt gesprochen. Und auch über den eigenen Glauben und über die eigenen Zweifel. Und er hängt so eher dem Buddhismus an. Aber es war ein wunderschöner Tag. Der hat mich dann gefragt, ob er mich bis Genua begleiten könnte. Ich hatte ihn auf dem Campingplatz vor Genua kennengelernt. Seine Freundin war irgendwie abgereist für eine Familienfeier und dann sind wir zusammengelaufen und das war ein wunderschöner, genialer Tag, muss ich ehrlich sagen. Das war ein richtiges Geschenk.
Blicken wir noch mal ganz kurz nach vorne. Sie reisen weiter, Genua verlassen Sie jetzt, dann geht es entlang des Mittelmeers und irgendwann kommen die Pyrenäen, schätze ich mal. Da müssen Sie ja irgendwie drüber oder drunter her, drunter ist wahrscheinlich schwierig. Wie sieht der weitere Weg aus?
Ja, tatsächlich. Also ich bin jetzt wahrscheinlich in 2 Wochen in Frankreich. Ich habe so einen Weg gefunden, von dem ich hoffe, dass er wirklich gangbar ist. Dann gab es mehrere Möglichkeiten, aber ich habe mich entschieden, ich laufe dann bis Saint-Jean-Pied-de-Pont. Das ist ja der bekannteste Einstiegsort in Frankreich für den Jakobsweg in Spanien. Und ich möchte ganz gerne den ganzen Jakobsweg laufen. Und ich laufe den Camino Francés deshalb, weil ich natürlich schon in Oktober, November komme. Da machen die meisten Herbergen zu. Und auf diesen kleineren Jakobswegen sozusagen gehe ich davon aus, dass die Herbergsdichte sehr dünn ist, bis ganz geflossen. Und da werde ich wohl fündig werden noch auf dem Francés.
Was schätzen Sie, wann sind Sie an Ihrem Ziel angekommen? Sie möchten ja nach Santiago de Compostela, letztendlich nach Finisterre.
Ja, ich habe letztens mal nachgerechnet und habe einen kleinen Schreck gekriegt. Es könnte sein, dass ich schon vor Dezember da bin, das will ich gar nicht. Ich habe noch keine Antwort auf die Frage, was dann? Ja, ich vermute, dass ich Ende November, Anfang Dezember da bin, also in Santiago. Hm. Ob ich dann schon in Finisterre bin, das muss ich gucken, wie ich mich selber verhalten möchte. Ob ich dann noch Santiago ein bisschen auskoste, allerdings länger als 2 Tage, kann man Santiago nicht auskosten. Ich war ja schon mehrfach da und stell fest, das ist eine Stadt zum Hinlaufen, aber nicht zum Bleiben.
Ja, wo Sie gerade sagen, Sie wissen nicht, was danach. Also ich kann Ihnen durchaus sagen, es gibt auch in Japan und China und ach Gott, in aller Herrgottsländern gibt es Pilgerwege.
Das stimmt schon. Aber dieser Pilgerweg ist ja für mich insofern was Besonderes. Das ist ja schon so ein Lebenstraum gewesen. Vom nördlichsten, zum südlichsten, vom östlichsten, westlichen Punkt Europas. Und alle anderen Pilgerwege erfüllen nicht das Kriterium, dass sie mein Lebenstraum waren. Ich könnte laufen, um zu laufen. Aber das ist nicht das, was ich möchte. Ich werde schon was anderes Sinnvolles und Sinnstiftendes finden.
Da bin ich fest von überzeugt. Pfarrer Paus erfüllt sich seinen Lebenstraum. Er pilgert einmal durch Europa. Wir verfolgen ihn sowohl virtuell in den sozialen Medien, aber auch immer wieder hier bei uns im Domradio. Und ich denke mal, spätestens wenn Sie dann die Pyrenäen hinter sich gelassen haben, sprechen wir uns wieder. Pfarrer Paus, alles Gute und gut Fahrt weiterhin.
Ja, herzlichen Dank. Alles Gute Ihnen auch.
Am Freitag, 30. August, war der Tag des Kirchenasyls. Unsere Praktikanten Alex und Karl, die haben sich aufgemacht, eine Erklärung dafür zu finden und haben sie auch gefunden. Hier ist die Erklärung, was es mit diesem Tag des Kirchenasyls auf sich hat.
Der 30. August ist der Tag des Kirchenasyls. Ich kenne Kirche und ich kenne Asyl, aber was ist eigentlich Kirchenasyl?
Kirchenasyl bedeutet, dass eine Person, die flüchten musste, von einer religiösen Gemeinde aufgenommen wird. Dabei ist es egal, ob die Gemeinde katholisch, evangelisch oder jüdisch ist.
Muss man dann selbst zu der Religionsgemeinschaft gehören?
Nein, beim Kirchenasyl ist es komplett egal, welche Religion eine geflüchtete Person hat oder eben auch nicht hat. Ob jemand jetzt Kirchenasyl bekommt oder nicht, entscheidet der Gemeinderat oder die Leitung der Gemeinde. Dabei ist es aber wichtig, dass beim positiven Entscheid der Behörde jeweils rückgemeldet wird, dass jemand Kirchenasyl bekommt, weil sonst zählt es nicht als Kirchenasyl.
Was bedeutet das dann konkret, wenn man Kirchenasyl bekommt?
Das Ziel des Kirchenasyls soll eigentlich sein, dass die Abschiebung einer geflüchteten Person hinaus verzögert werden kann. Und in dieser Zeit kann dann zum Beispiel der Asylantrag der Person nochmal neu geprüft werden. Kirchenasyl kann für die Dauer von mehreren Wochen oder sogar mehreren Monaten gewährt werden. Aber eine feste Regelung für die Dauer gibt es nicht.
Das heißt, dass Flüchtlinge auf unbestimmte Zeit da bleiben können und auf jeden Fall nicht abgeschoben werden können?
Nein. Behörden, die Abschiebungen durchführen, haben auch Zugriff auf Kirchenräume. Im Jahr 2023 zum Beispiel gab es mehr Räumungen von Kirchengebäuden durch die Polizei als in den gesamten 10 Jahren davor zusammen.
Jetzt so eine Nachricht, da sage ich immer, finde ich gut. Man muss auch mal was Neues ausprobieren. Denn der Zweitligist SC Paderborn, der kann sich bald über ungewöhnliche Werbung auf den Banden im Stadion freuen. Das Erzbistum Paderborn ist nämlich der neue Top-Partner des Fußballvereins und möchte dabei auch über berufliche Chancen in der Kirche informieren. Ja, warum denn nicht? Man kann auch im Fußballstadion werben. Da sind so viele Menschen, wenn die alle in die Kirche gehen würden, dann wären die Kirchen rappelvoll.
Die Inspiration.
Wir haben das Sonntagslicht mit Ingo Brüggenjürgen begonnen und wir beenden dieses Sonntagslicht auch mit Ingo Brüggenjürgen. Unseren Chefredakteur, beziehungsweise ja jetzt nicht mehr, er ist im Ruhestand, hat sich's aber nicht nehmen lassen, noch einen Impuls zu sprechen, seinen Wochenkommentar, und zwar den letzten in 24 Jahren Domradio.
Selbst wenn ich prophetische Gaben besäße und wenn ich hier am Dom über alles immer richtig gut berichtet hätte, hätte aber die Liebe nicht, den liebevollen Blick auf meine Kirche. Was nützte es mir? Auch nach über 35 Dienstjahren im Erzbistum Köln, fast 25 davon im Domradio, liebe ich den Dom, unser multimediales Domradio, die journalistische Arbeit im Weinberg des Herrn. In meinem Herzen, da trage ich euch alle, die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer, User, Hörerinnen und Hörer. Und natürlich unser tolles Team, das mir so ans Herz gewachsen ist. Ich bin dankbar für all die Unterstützung und das Vertrauen in so vielen Jahren, auch von den bischöflichen Stühlen. Danke euch allen. Am Ende, da bleiben wir immer Glaube, Liebe und Hoffnung. Mag aber sein, dass unser Glaube manchmal schwächelt. Ja, sogar unsere Liebe sich vom Acker macht. Aber diese Hoffnung, die Hoffnung, dass da einer ist, der uns liebt, so wie wir sind, die dürfen wir uns nie nehmen lassen. Also, ich bin froh in dieser Hoffnung. Bleibt ihr es auch. Euer Ingo Brüggenjürgen, gerne Chefredakteur bei domradio.de gewesen.
Das war das Sonntagslicht mit Olli Kelch als euren Host. Ich sage danke euch fürs Zuhören, danke Ingo und allen anderen, die an diesem Projekt Domradio beteiligt sind. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.